Es freut mich, dass wir heute unser Bibelstudium zum Thema der Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir sind dabei, das Vorbild unseres Heilandes zu betrachten. Wir haben bereits gesehen, dass er das Beste den Menschen suchte. Wir haben gesehen, dass er sich unter die Menschen mischte, dass er da war für sie. Wir haben gesehen, wie er Verständnis und Anteilnahme bewies. Und heute wollen wir betrachten, wie er ihren Bedürfnissen begegnet. Dann haben wir noch, wie er das Vertrauen gewann und wie er sie rief zur Nachfolge. Damit man den Bedürfnissen des Menschen begegnen kann, muss man den Menschen kennen. Man muss wissen, was braucht er denn wirklich? Und die Bedürfnisse des Menschen sind zweierlei Natur. Sie sind einmal geistige Natur und einmal leibliche Natur. Diese Bedürfnisse sind keine Wahlmöglichkeiten. Sie beweisen, dass der Mensch ein Geschöpf ist, das abhängig ist von seinem Schöpfer. Die Bedürfnisse sind absolut vom Schöpfer in den Menschen hineingelegt worden. Sie sind es, die das ganze Leben durchziehen und das Leben erfüllen. Schauen wir uns zunächst die Bedürfnisse an, die geistige Natur sind. Es ist die Liebe, die Freiheit, das Interesse, die Sicherheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Wohlbefinden, Treue, Verständnis und vieles mehr. Ich habe noch nie eine ganze Liste der geistigen Bedürfnisse des Menschen zusammengefasst. Vielleicht kann man sie auch nicht irgendwo begrenzen. Vielleicht ist immer noch eines, was man nicht berücksichtigt, was dort im Geist des Menschen hineingelegt wurde, dass er es braucht. Ein Mensch braucht seine geistigen Bedürfnisse. Dann hat er natürlich auch einen Leib. Und die leiblichen Bedürfnisse sind aber sehr begrenzt. Sie sind nicht unendlich, so wie die geistigen Bedürfnisse sind. Die Nahrung, das Wasser, der Schlaf, der Sauerstoff, das Sonnenlicht und die Wärme. Es sind Dinge, die man, wie soll ich sagen, an einer Hand oder vielleicht an zwei abzählen kann. Und schon sind alle Bedürfnisse des Leibes befriedigt. Der Leib ist begrenzt. Deshalb sind seine Bedürfnisse weniger. Und der Geist ist, wenn man so will, unbegrenzt. Nicht, dass er unbegrenzt ist in seiner Existenz, aber unbegrenzt in seiner Fähigkeit, gefüllt zu werden. Die Liebe hat kein Ende. Die Freiheit hat kein Ende. Das Interesse, die Sicherheit, die Gerechtigkeit, sie hat kein Ende. Sie ist ewig. So ist das ein Unterschied zwischen den geistigen und den körperlichen Bedürfnissen des Menschen. Und auch in der prozentualen Anteil habe ich mal versucht, sie ungefähr zu zeigen, dass 90% die geistigen Bedürfnisse das Wesen des Menschen ausmachen und nur 10% die leiblichen Bedürfnisse. Das nur, um uns ein Bild zu geben, dass wir Menschenwesen sind, die von einem geistigen Bedürfnis bestimmt sind. Sicherlich müssen wir auch essen und trinken, aber das ist nicht Zweck in sich selbst. Das ist nicht das Ziel unseres Lebens, während das Ziel unseres Lebens die Ausübung der Liebe, der Freiheit, der Gerechtigkeit und so weiter ist. So, die Bedürfnisse des Menschen insgesamt bestimmen das Handeln des Menschen. Wir brauchen einen Antrieb und der Antrieb ist, wir gehen danach. Wir wollen die Bedürfnisse des Geistes stillen. Wenn man ein Kind betrachtet von klein auf, dann sieht man, wie es dabei ist, zu stillen seine Bedürfnisse. Es ist neugierig, es tastet an, es nimmt in den Mund. Und je mehr es sich wächst und heran entwickelt, wenn man so will, werden diese Bedürfnisse immer deutlicher und man sieht, wie er danach trachtet, sie zu befriedigen. Sie bestimmen sein Handeln. All unser Handeln ist bestimmt von unseren Bedürfnissen. Und es ist letztendlich bestimmt im Wesentlichen von unseren geistigen Bedürfnissen und von deren Befriedigung. Und Jesus, der den Menschen gemacht hat, kennt natürlich seine Bedürfnisse. Und wir werden sehen, wie er diesen Bedürfnissen begegnete. Er kannte, dass der Mensch in seinem Handeln so zusammengebaut ist, weil er hatte ihn ja so zusammengebaut. Er hatte auch festgelegt, wie man das Bedürfnis stillt. Wie werde ich befriedigt in meinem Bedürfnis nach Liebe? Wie werde ich befriedigt in meinem Bedürfnis nach Freiheit? Und da gibt es sicherlich nur einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit der Befriedigung. Aber durch den Sündenfall, dadurch, dass Adam und Eva aus dem Vertrauen zu Gott herausgekommen sind, gibt es nun anscheinend zwei Wege. Oder besser gesagt, es gibt einen richtigen und einen falschen. Und diese zwei Wege unterscheiden sich massiv voneinander. Der eine Weg sagt, andere müssen mir mein Bedürfnis befriedigen. Und der andere Weg sagt, nein, ich allein bin zuständig für die Befriedigung meines Bedürfnisses. Und da wir in unserem Geist diesen tiefen Irrtum haben, mit dem wir auf die Welt kommen, bringen wir deutlich durcheinander die Bedürfnisse und das Stillen der Bedürfnisse. Wir sehen nicht, dass die Aktivität des Stillens etwas anderes ist wie das Bedürfnis selbst. Und so denken wir, dass die Liebe, die wir unbedingt brauchen, gestillt wird durch andere. Der Irrtum sagt uns, andere müssen etwas für mich tun. Ich muss geliebt werden. Der Mensch geht durch sein Leben auf der Suche nach Liebe und will geliebt werden. Und dabei kommt er nie an. Weil, wie soll er ankommen, wenn der Weg durch das, was der andere tut, oder das Bedürfnis durch das, was der andere tut, nicht gestillt werden kann? Der Mensch sucht, respektiert zu werden. Er will die Freiheit von dem anderen zugesagt bekommen. Er möchte Anerkennung erhalten für das, was er tut oder nicht tut. Er möchte Zuneigung von anderen bekommen. Er erwartet, dass sie ihn verstehen. Ein Mensch möchte wertgeschätzt werden. Er will, dass andere für ihn da sind. Das ist der Weg des Irrtums. Das ist der Weg, den wir Menschen begehen, von Kind auf. In unserem Geist sind wir deshalb sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite verstehen wir, dass was andere tun, uns nicht stillen kann. Auf der anderen Seite betrügt uns unser Herz, unser Unbewusstes. Und jedes Mal, wenn wir nicht geliebt, nicht respektiert, nicht wertgeschätzt werden für das, was wir Gutes tun, sind wir beleidigt und erwarten, dass andere für uns da sind. Der wahre Weg, der richtige Weg, der allein mit dem Gesetz Gottes in Einklang zu bringen ist, ist die Befriedigung durch mich selbst. Das heißt, durch mein eigenes Handeln. Ich liebe den anderen. Dadurch wird das Bedürfnis nach Liebe gestillt. Ich respektiere den anderen. Ich lasse ihm die Freiheit. Dadurch wird mein Bedürfnis nach Freiheit und Respekt gestillt. Ich erkenne an, ich schätze das, was der andere tut. Ich zeige ihm die Zuneigung. Es ist mein Handeln, das mir Befriedigung bringt, nicht das Handeln des anderen. Das Mittel sicherlich ist immer von außen, aber die Handlung ist meine. Und zusammenfassend ist es ganz klar, ich bin für die anderen da, nicht die anderen für mich. So, Jesus kennt genauestens die Bedürfnisse und er weiß den Weg, wie das Bedürfnis gestillt wird. Er weiß, dass er das Bedürfnis eines anderen nicht stillen kann. Er kommt nur, um das Mittel anzubieten, das er vom Vater bringt. Deshalb war Jesus völlig im Gesetz des Lebens. Er ist derjenige, der von Gott nimmt. Er ist es, der hier von Gott nimmt, damit er erfüllt ist. Aber er nimmt nicht, um zu haben, sondern nimmt, um zu geben. Er ist gekommen, um der Welt zu zeigen, die Liebe des Vaters. Er ist gekommen, dieses Bedürfnis anzubieten, die Quelle, woher die Leute nehmen sollen, damit sie Frucht bringen, die dann wieder in den Kreislauf der Liebe Gottes einfließen. So, das Gesetz des Lebens erlaubt es nicht, dass andere mich befriedigen können. Gott hat den Menschen, als er ihn konstruiert hat, keine Möglichkeit gegeben, dass ein anderer für ihn trinkt, isst, atmet, schläft, sich wärmt oder die geistigen Aktivitäten ausübt. Das alles ist nicht gegeben, dass jemand es für den anderen tun kann. Wir tun dem anderen an die Liebe, indem wir geben, und dadurch werden wir befriedigt. Gott hat das wunderbar gemacht. Er wusste, dass er ja Liebe ist, das ist Geben. Er konnte uns nicht so schaffen, dass wir aus uns selbst leben und nur geben, weil dann wären wir ja Gott eins mit ihm. Wir sind seine Geschöpfe und als Geschöpfe leben wir von ihm. Aber wir sind nicht gemacht, um von ihm zu leben im Sinne zu nehmen, sondern wir sind gemacht, um zu geben. Die Erfüllung, das Füttern des Leibes und die Erfüllung des Geistes ist dann, wenn man gibt, wenn man gibt. Deshalb hat Jesus das in seinem Leben perfekt dargestellt und er sagt es so in Johannes 5,30: Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus wusste, die Erfüllung des Menschen, die Erfüllung des Geistes des Menschen ist im Ausüben des Willens Gottes. Und der Wille Gottes ist die Weiterreichung seines Wesens, wenn man so will, seiner Mittel, die er uns anbietet. Er bietet mir die Liebe an und die Freiheit. Ich nehme sie und ich gebe sie weiter. Und damit bin ich befriedigt. Und Jesus lebte in diesem Gesetz. Er wusste, er kommt, um des Menschen Bedürfnis zu begegnen. Aber er weiß, er kann es ihm nicht befriedigen. Er hat nur das Mittel, das er vom Vater mitbringt. Er bietet etwas an, aber er kann nicht befriedigen. Aber dadurch, dass er den Willen des Vaters tut, befriedigt er sowohl sein Leben und gibt ein Vorbild und ein Beispiel, wie jedes menschliche Leben funktionieren soll. So, wie begegnet Jesus den Bedürfnissen? Auch hier haben wir letztendlich zwei Grundlagen. Wenn ich weiß, ich kann das Bedürfnis den anderen nicht befriedigen, ich kann ihm nur es anbieten, damit er es befriedigt, damit er es nimmt. Als Botschafter Gottes, als Gemeinde Gottes in dieser Welt, sollen wir ja der Kanal sein, derjenige, der das Bedürfnis bringt, das heißt, das Mittel zur Verfügung stellt, damit andere es nehmen. Sie können es nicht von uns nehmen, weil es ist ja nicht unser Mittel, aber wir nehmen das Mittel von Gott und bieten es der Welt an. Und wenn die Welt es nimmt, nimmt sie nichts anderes als Gottes Mittel. So, als Christ, als Gemeinde sind wir ein Kanal, einer, der etwas anbietet. Aber da dieser Kanal nicht so etwas Physisches ist, sondern etwas Geistiges, muss ich beim Anbieten des Bedürfnisses auf die Gesetzmäßigkeit achten, wie der andere sich sie befriedigen soll. Ich muss wissen, wenn ich das Bedürfnis, das Mittel anbiete, ich kann nicht gleichzeitig es ihm auch befriedigen. So, lass uns das sehr deutlich verstehen. Das Bedürfnis kann ich anbieten, weil ich habe es von Gott genommen. Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aus jedem Christen sollte ein Wasserfluss, und wir haben letztes Mal gesehen, das Wasser, das Jesus meint, ist nicht Wasser, sondern es ist die Liebe. Es sind die geistigen Bedürfnisse. Diese sollten aus uns heraus fließen. So wie in diesem, wie der Brunnen weitergibt das Wasser, so sollte der Christ weitergeben, er sollte sprudeln mit der Liebe Gottes, mit seinem Verständnis. Er hat das Mittel, aber die Befriedigung kann er nicht tun dem anderen. Ich denke, hier müssen wir sehr aufmerksam sein. Ich kann nur das Mittel, was ich von Gott genommen habe, dem anderen anbieten. Aber die Befriedigung kann ich nicht vollziehen. Die ist jedem Individuum in die Aktivität gelegt. Jedes Individuum hat diese Verantwortung, das Bedürfnis selbst zu befriedigen. So, Jesus kommt und bietet an. Und er tut es genau in der Weise, wie die Liebe an ihrer Basis handelt. Wir kennen aus der Definition der Liebe, dass die Liebe maximales Interesse hat für den anderen und dass sie maximale Freiheit gibt dem anderen. Auf der einen Seite sehnt sie sich danach, dem Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite respektiert sie völlig seine Grenzen. Das ist das, was wir lernen müssen als Christen vom Vorbild Jesu, wie er bei maximalem Interesse maximale Freiheit gibt. Lasst uns das betrachten. Wir haben gesehen, dass Jesus auf den Menschen zugeht. Er zeigt Interesse an ihnen. Er wartet nicht, er geht von Stadt zu Stadt und sagt, ich komme zu euch. Eine wunderbare Geschichte, die Geschichte des Zachäus. In Jericho, in dieser Stadt, zieht Jesus ein. Zachäus hat von Jesus gehört. Und Zachäus weiß nicht, dass Jesus um seinetwillen die Reise nach Jericho macht. Um eines einzigen Menschen willen. Sicherlich weiß Jesus, dass wenn er den einen Menschen sucht, er viel mehr findet. Weil als der Zachäus Jesus annahm, ist sein ganzes Haus mit ihm, hat Jesus angenommen. Aber Jesus geht eine Reise. Er geht einen Weg, um Zachäus zu begegnen. Geht er direkt in sein Haus? Nein. Der Geist Gottes wirkt am Herzen des Zachäus. Und der Zachäus ist klein, er kann sich nicht durchdrängen durch die Menschenmenge. Vielleicht schämt er sich auch, aber er sagt, Hier ist der Weg, hier kommt Jesus vorbei. So klettere ich auf den Baum und schaue runter. Aber Jesus wusste und hat Zachäus schon längst gesehen auf dem Baum, weil er kam ja, um seinem Bedürfnis zu begegnen. Zachäus war ein Suchender. Er suchte nach der Wahrheit. Er suchte nach der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Und er wusste nicht, woher soll er nehmen. Und Jesus als die Quelle geht auf ihn zu. Er macht die Reise, um dem Zachäus anzubieten, das Heil. Und er sagt dann am Ende der Geschichte, heute ist das Heil diesem Hause widerfahren. Heute ist Erlösung gekommen, weil der Zachäus hat Jesus aufgenommen. Jesus hat sich ihm nicht aufgedrängt. Er hat nur gesagt, Zachäus, ich bin wegen dir gekommen. Ich kenne dein Bedürfnis. Ich weiß, wonach du dich sehnst. Hier bin ich. Stille dein Bedürfnis aus mir. Und Zachäus tut's. Zachäus wurde nicht von Jesus bedrängt, dass er irgendeine Entscheidung trifft. Die Gegenwart Jesu, seine Liebe machte Zachäus so bewusst seines Irrtums, seiner Sünden, dass er sagte, ich werde vierfach zurückzahlen, was ich fehlgehandelt habe. Und ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Jesus war nur neben ihm gegangen, unterwegs zu ihm nach Hause. Und der Zachäus ist so von diesem Heiland gefüllt. Nicht, dass der Heiland ihn füllt, er füllt sich vom Heiland. Und dieses Füllen führt zum Ausdruck seiner Veränderung. Und der Heiland kann nur sagen, Zachäus, du hast heute von mir genommen. Du hast von mir, dem Heiland dieser Welt, der ich gekommen bin, den Vater zu zeigen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Du hast heute durch mich das Heil ergriffen. Du hast dein Bedürfnis gestillt. Du hast verstanden, du bist nicht da für dich. Du hast verstanden, du bist da für andere. Das ist doch fantastisch, wie Jesus dem Zachäus sein Bedürfnis begegnet, wie er auf ihn zugeht, damit der Zachäus nehmen kann aus ihm. Und was er aus Jesus nimmt, kommt sofort heraus. Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Reue, die Sicht, wie falsch er lag. Sein Egoismus wird in den Graben getan. Und die Liebe Gottes strahlt aus einem Menschen. Das hat Jesus dem Zachäus angeboten. Und der Zachäus antwortet darauf in wunderbare Weise. Jesus sucht den Menschen. Wisst ihr, er ging auf den Menschen zu. Und auch hier sehen wir wieder, wie er ihn sucht. Er hat nicht nur den Zachäus gesucht. Er suchte die Frau in Sidon. Die Frau, die dort außerhalb der Grenzen von Tyrus und Sidon war. Dort ging Jesus hin. Er suchte und er wusste, diese Frau hat eine Not. Und er geht dorthin. Er begegnet ihr. Er sucht sie. Und tut so, als ob er sie nicht kennt. Wieso? Jesus weiß, der andere muss trinken von ihm. Jesus weiß, diese Frau muss ihren Glauben beweisen. Natürlich weiß er den Glauben und Jesus will auch den Jüngern eine Lehre geben, wie schlimm es ist, Grenzen zu haben und nicht alle zu suchen. Jesus wollte den Jüngern zeigen, diese Menschen hier außerhalb der Grenzen Judas sind Menschen, die euch brauchen. Ihr müsst das Bedürfnis dieser Menschen auch in dem Sinne nicht befriedigen, aber ihnen das Bedürfnis nahe bringen. Ihr müsst sie suchen, damit sie nehmen können von euch. Und diese Frau beweist einen tiefen Glauben. Sie lässt nicht locker, auch wo Jesus sagt, lass mich. Nein, sie lässt nicht locker, weil sie trinkt schon von ihm. Sie nimmt schon enorm vieles von Jesus. Sie ist inspiriert von seinem Wesen und lässt nicht nach, auch wenn es scheint, dass er sie ablehnt. Auch wenn er sagt, ich bin nicht für dich gekommen, sagt sie doch. Ja, ich weiß, du bist für die hier gekommen, die Juden, aber ich bin nur ein Hund. Aber auch Hunde essen von den Bröckeln, die runterfallen von dem Tisch der Kinder. Und damit bewies sie, dass sie nicht ein Hund ist, sie bewies, dass sie ein Kind ist. Weil jeder, der des Glaubens ist, ist ein Kind Gottes. Und sie nahm von Jesus. Es war Jesus, der sie inspirierte zu diesem Glauben. Und sie nahm und sie ließ nicht locker, bis Jesus ihr gab, was sie wollte. Bis das Bedürfnis, das sie hatte, dass ihre Tochter gesund wird, befriedigt ist. Sie wusste, nur er hat's. Sie wusste, nur er kann helfen. Und Jesus suchte sie und er bot es ihr an, als klar wurde, dass niemand sie zwingt dazu, als klar wurde, dass sie dieses Mittel von ihm will und braucht, um jeden Preis. Jesus wartet auf den Menschen. Wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, dass Jesus am Jakobsbrunnen wartet. Er wartet auf die Frau, dass sie vorbeikommt, weil er weiß, dass sie kommen wird. Er tut das nicht, die Begegnung ist nicht zufällig. Er kann warten auf den Menschen. Uns fällt das manchmal schwer. Jesus ist es nicht schwer gefallen. Sein Interesse für diese Frau war so groß, dass er in der Mittagssonne warten konnte auf sie. Bei maximalem Interesse gehen wir nicht nur auf Menschen zu, wir suchen nicht nur ihr Bestes, wir warten, bis wir ihnen das Bedürfnis, das wir von Gott genommen haben, anbieten können. Das ist eines der schweren Dinge, die wir Menschen tun können. Bei der Stillung der Bedürfnisse. Wir sind ungeduldig. Wir wollen, wenn wir ein Bedürfnis bei jemandem sehen, wollen wir es, wenn Möglichkeit, sofort, nicht indem wir die Freiheit lassen, sondern einfach hineinstürmen. Ich sehe die Bedürfnisse meiner Kinder. Ich sehe die Bedürfnisse meiner Frau. Ich sehe die Bedürfnisse derer, um mich herum sind. Und ich weiß, wie sie gestillt werden können. Ich weiß, wie das Mittel von Gott genommen wird, damit wir es geben können. Aber ich weiß, es muss einen Zeitpunkt geben, wo der andere offen ist, wo der andere es begreifen kann, wo der andere in der Lage ist, es aufzunehmen. Weil wisst ihr, wenn ich zu jemandem hingehe, der nicht durstig ist und sagt, hier, nimm Wasser, damit du ewig lebst, wird er sagen, ich brauche es nicht. Ich muss warten, bis ich das Bedürfnis geben kann. Ich muss warten, bis ich die Liebe Gottes, bis ich das Wasser Gottes anbieten kann. Das nimmt manchmal Jahre in Anspruch. Aber in dieser Zeit sind wir nicht untätig. Wir tun das und wir tun jenes. Wir gehen auf welche zu, manche nehmen es sofort auf. Aber es gibt Menschen in unserer Gegend oder in unserem Umfeld, die mit uns zusammenleben. Da brauchen wir manchmal Jahre, Jahrzehnte zu warten, bis sie in der Lage sind, das Bedürfnis, was wir von Gott genommen haben, das Mittel der Liebe, ihn anbieten, damit sie es aufnehmen können. Ein Mensch ist so blind in seinem Irrtum, in seinem Herzen. Er denkt, solange es ihm gut geht, alles ist gut. Deshalb müssen wir als Christen, als Nachfolger Jesu, genauso in der Lage sein, zu warten, bis wir das Bedürfnis des Menschen anbieten können. Bis wir sagen können, hier, nimm und trink, das Wasser ist da. Oh, wie viel fehlen wir, indem dass wir nicht warten können. Und wir können deshalb nicht warten, weil das die andere Seite des Bedürfnisses, die maximale Freiheit, uns nicht angeboren ist. Wir wollen, wenn es geht, das Bedürfnis dem anderen in den Mund schieben. Wir wollen ihn mit aller Macht dazu bringen, das Gute doch anzunehmen. Und merken nicht, dass wir dann von des Teufels Geist getrieben sind. Das Warten bedarf ein großes Interesse. Aber es bedarf auch, dass ich dem anderen die Freiheit lasse, bis er fähig ist, das Wasser, das ich ihm anbiete, auch zu trinken. Ja, es ist manchmal leicht, auf andere zuzugehen. Es ist auch leicht, sie zu suchen. Aber es wird sehr schwer, manchmal zu warten und zu wissen, es kommt die Zeit. Wisst ihr, viele Menschen wollen für ihre Kinder das Beste. Ich will's für meine auch. Aber ich weiß, dass ihr Bestes, dass sie aus dem Bedürfnis von Gott nur dann trinken, wenn sie in Not kommen. Deshalb halte ich die Not als sehr gut. Deshalb warte ich auf die Not. Wäre die Frau je zum Jakobsbrunnen gekommen, wäre sie nicht durstig gewesen? Hätte sie nicht eine Not gehabt? So müssen auch wir warten. Und so warte ich auch. Und ich weiß, dass erst dann jemand von meinem Angebot Nutzen ziehen wird, wenn er in einer Not ist. Deshalb ist die Not sehr gut. Deshalb sollten wir uns freuen, wenn unsere Kinder, unsere Verwandten in Not kommen. Weil dann werden sie völlig demütig. Dann kommt dieses irrtümliche Stolz des Menschen, wenn er seine Grenzen sieht, zum Zusammenbrechen. Und dann sieht er, ach, ich bin ja doch nur ein Mensch, ich bin kein Gott. Und dann sieht er seine Not. Und dann kannst du sagen, hier ist der Becher des Wassers. Hier haben wir das Mittel. Trinke daraus. Es wird dir die Not stillen, in der du bist. Das Warten, bis eine Not eintritt für unsere Lieben, ist manchmal Geduld aufzwingend oder wir brauchen Geduld dafür. Aber es wird sich lohnen. Es lohnt sich mehr, als zu einer ungegebenen Zeit, zu einer Zeit, wo der andere keinen Durst hat, ihm hinzugehen und ihm ein Glas Wasser anzubieten, ist nicht klug und wird nicht funktionieren. Deshalb wusste Jesus in seinem großen Interesse, er kann warten auf einen Menschen. Er hat auf seine Jünger gewartet, bis er ihnen die Füße gewaschen hat, damit er ihnen hilft, damit sie erkennen den Irrtum ihres stolzen Herzens, dass niemand wollte dem anderen die Füße waschen. Jesus hat gewartet bis zur Enttäuschung, bis nach der Auferstehung, um dann seinen Jüngern das wahrzumachen oder das zu erklären, was er davor sehnlichst ihnen hätte erklären wollen und konnte es nicht, weil sie nicht in der Lage waren, es zu verstehen. Jesus diente den Menschen. Hier haben wir das wunderbare Beispiel, dass er sich bückt und die Füße wäscht seinen Jüngern. Oh, das hat sie sehr aufgewühlt. Wie? Du sollst mir die Füße waschen? Der Petrus will es nicht zulassen. Aber Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Ihr seid schon rein, nur noch die Füße sollen gewaschen werden. Der Judas, dem Jesus dient, den Jesus berührt durch seine Demütigung, wenn man so will, vor ihm niederkniet und ihm die Füße wäscht. Aber der Judas, der sagt, wenn Jesus das tut, muss ich das auch tun. Und der Judas will nicht sich vor dem Petrus beugen. Er will sich nicht vom Johannes beugen, weil Judas lebt in der Konkurrenz zu seinen Jüngern. Er will der Größte sein. Sicherlich alle waren in dieser Situation drin. Aber alle außer Judas, als Jesus sich ihnen diente, vor ihnen demütigte und ihre Füße wusch, da wurde ihr Herz berührt. Und sie haben gesehen, dass das maximale Interesse in der Lage ist, zu dienen. Es ist da für die anderen. Was für ein Heiland. Wie hat unser Heiland bei maximalem Interesse, wie hat er die maximale Freiheit gezeigt? Jesus fragt den Menschen. Schaut, als er am Sabbat an den Teich Bethesda geht. Er geht auf den Menschen zu. Er sucht diesen elenden Mann, der 38 Jahre dort gelähmt liegt. Ob er dort liegt oder nicht, aber ob er dort war, 38 Jahre lang, wissen wir nicht. Aber er war schon 38 Jahre gelähmt. Ein Mann der Schmerzen. Und Jesus sieht seine Not. Da sind viele in Not. Und er sucht ihn. Macht er ihn gesund einfach so? Die Menschen haben ihn offensichtlich nicht gekannt. Sonst hätten sie ja alle geschrien, mach mich gesund, mach mich gesund. Und es wäre ein Desaster geworden für das Werk in dem Sinne, weil hätte Jesus ja gewollt, hätte alle zu heilen, dann wäre er wahrscheinlich an dem Tag schon gestorben. Es hat schon ausgereicht, dass die Juden einen Aufruhr gemacht haben an dem Sabbat, weil es Sabbat war und Jesus diesen Mann fragt, willst du gesund werden? Er weiß seine Not, aber er weiß auch, der Mann muss selbst trinken. Und so stellt er diesen Mann an diese Herausforderung, sagt, willst du? Und der Mann sagt, ich habe niemanden. Und Jesus sagt dann, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Und der Mann hätte sagen können, ich kann nicht. Ich siehst du nicht, ich liege hier, mir ist das nicht möglich. Aber der Mann tut genau, was Jesus ihm sagt. Er nimmt von ihm, dadurch, dass er ihm vertraut, dass er nicht diese Worte einfach leer hineinsetzt. Er vertraut diesen Worten und er steht auf in dem Augenblick, wo er den Worten vertraut. Das ist wie Jesus den Bedürfnissen des Menschen begegnet. Er weiß, dass der Mensch selbst nehmen muss. Und er gibt ihm das Wort und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann nimmt von Jesus, weil er ihm vertraut, dass das Wort, das er sagt, stimmt. Er zweifelt nicht an, dass Jesus ihn heilen kann, obwohl er ihn nicht kennt. Was für ein Glaube. Dieser Mann nimmt. Und wie ist er geheilt worden? Er ist geheilt worden, weil er das Bedürfnis von Gott nahm, das Jesus ihm anbot. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, wo Jesus heilt, wo er genauso nach dem Willen fragt. Wir haben den Mann, der blind ist, der Bartholomäus. Dieser blinde Mann, der schreit und Jesus lässt ihn zu sich rufen Und er sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und Bartimäus sagt, dass ich sehend werde, Herr. Und in dem Moment wird er sehen. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wir finden nirgendwo in der Schrift, dass Jesus gesagt hat, ich habe dich geheilt. Nein, wir finden nur, dass Jesus sagt, du hast genommen von mir. Ja, die Heilkraft, das Bedürfnis kommt aus Gott. Das ist das, was wir anbieten als seine Kinder, als seine Nachfolger. Es ist nicht unser Bedürfnis, das wir anbieten, oder es ist nicht unser Mittel, aber wir bieten das Mittel Gottes an. Und jeder, der es annimmt, der wird gesund. Weil das Heil kommt durch das Mittel. Das Mittel befriedigt, aber es kann nicht befriedigt werden, ohne dass der Mensch es nimmt. Und was hat der Bartholomäus gemacht? Er wurde sein Jünger, er ging ihm nach und diente ihm. Er hat sofort das, was er genommen hat, weitergegeben. Das ist das Gesetz des Lebens. Das ist, wie die Dinge laufen. Jesus fragt, weil er weiß, er kann nicht befriedigen. Er bringt das Bedürfnis nur in die Nähe. Befriedigen muss jeder selbst. Und er respektiert die Freiheit. Er ruft den Menschen zur Aktion, weil er weiß, nur er kann handeln, um das Bedürfnis aufzunehmen und dann zu geben. Jesus bietet an. Er drängt sich nicht auf. Oh, Gott hat so viele Christen, so viele ehrliche, sage ich jetzt mal, Nachfolger, die sich aufdrängen, die nicht nur etwas anbieten. Wir bestimmen, wir knocken an die Tür und wir lassen nicht locker, bis uns jemand öffnet. Wir haben nicht verstanden. Wir müssen einen Weg finden, wo wir etwas anbieten. Der Mensch muss aus seiner Not zu uns kommen. Wir suchen ihn, aber wir drängen uns nicht auf. Nirgendwo hat Jesus sich aufgedrängt. Überall hat er nur angeboten. Er wusste, wie er anbietet. Oh, dass wir als seine Christen, als seine Kinder, als seine Nachfolger doch diese Lektion lernen würden, dass wir uns nicht mehr aufdrängen, dass wir nicht mehr in unserem Eifer uns aufdrängen, um den Menschen zu zwingen, das, was wir haben, anzunehmen. Oh, dass wir warten könnten mit vollem Interesse und anbieten, dann, wenn die Not da ist und nicht, wenn sie nicht da ist. Oh, dass wir in der Lage sein können, einen Ort zu gehen und stille zu sein, indem wir nur etwas anbieten. Ich habe diese Abmachung mit Gott, dass wenn ich irgendwo hingehe, ich generell mich zur Verfügung stelle, Gott. Aber ich kenne ja nicht die Not des Menschen. Und so warte ich. Wenn jemand weiß, wer ich bin, wenn jemand weiß, was ich anzubieten habe, dann kann ich in Ruhe warten, bis jemand zu mir kommt. Weil dann weiß ich, der ist von Gott gebracht, dass ich ihm helfe, dass ich seinem Bedürfnis begegne. Und wenn er das annimmt, weil es ja nicht mein Mittel ist, sondern Gottes Mittel, was ich weitergebe, dann wird ihm geholfen. Man bietet sich an, man drängt sich nicht auf, auch wenn man immer mehr die Not sieht. Man kann aushalten, zu warten, weil man die Freiheit nicht einschränken kann und Vertrauen kann man nicht erzwingen durch Argumente, durch Logik. Vertrauen ist nur möglich, wenn die Liebe Gottes ausgestrahlt wird und wenn der Mensch sie haben will. Vertrauen ist freiwillig. Vertrauen kann ich nicht erzwingen. Deshalb kann ich nur fragen den Menschen, ich kann ihm was anbieten und es stehen lassen, ohne mich aufzudrängen. Wenn diese eine Handlungsweise des Christen entschwinden würde, wenn der Christ ein nicht mehr aufdringlicher Mensch wäre, dann würde er heute in der Gesellschaft schon enormen Einfluss und enorme Wirkung haben. Die Menschen würden tatsächlich aus ihm trinken. Sie würden das Bedürfnis Gottes aus ihm schürfen, weil sie sehen würden, so ist Gott. Das befriedigt mich, wenn mich niemand bedrängt. Das ist auf mich zugeschnitten, dass mir niemand etwas aufzwingt. Hoffentlich verstehen wir, Jesus bot sich an, er drängte sich nicht auf. Jesus bestätigte den Glauben. Er bestätigte den Menschen, du hast jetzt genommen und du hast den Segen dadurch, dass du genommen hast. Du hast vertraut, um zu nehmen. Und jetzt kannst du weitergeben. Jesus hat durch sein Vorbild, das heißt, er hat so gelebt, dass wenn du dich nach ihm richtest und sein Beispiel übernimmst, du Erfolg hast. Jesus hatte nicht bei allen Erfolg, weil nicht alle waren hungrig und durstig. Nicht alle waren krank und hatten eine Not, obwohl sie alles hatten. Alle haben dieselben Bedürfnisse, alle können sie nur aus Gott stillen. Aber der sich dessen nicht bewusst ist, dem bietest du es umsonst an. Deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Wisst ihr, ich verirre mich manchmal in meinem Geist dadurch, dass ich jemandem Heilung anbieten möchte, der denkt, er ist gesund. Er kann mich aber dann nicht verstehen. Und ich habe es schon so häufig mir vorgenommen und ich falle immer wieder in diese Sünde, in diesen Irrtum, dass ich mich aufzwinge, dass ich nicht allein durch mein Vorbild handeln oder Einfluss haben möchte, sondern dass ich dem Gesunden die Heilung anbieten will. Ich habe es schon häufig gesagt, mit Menschen, die das nicht verstehen können, was ich sage, sage ich, wenn du krank bist, such mich wieder und dann können wir reden, weil dann bist du in der Lage zu verstehen. Jesus hat ein Vorbild gezeigt in seinem Beispiel. Er hat gezeigt, dass der Mensch selbst handeln muss, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Und es geht nicht, dass du ihm etwas anbietest, was er gerade jetzt nicht braucht oder nicht sieht, dass er es braucht. Weil brauchen tut er es. Er sieht jetzt nur nicht seinen Irrtum. Oh, dass wir diesem Vorbild Jesu folgen mögen. Und Jesus hat sich angeboten. Er hat geheilt, ohne auf Dank zu warten. Neulich hörte ich eine Predigt, einen Vortrag von einem Pastor, der sagte, wenn Jesus den Dank des Aussätzigen brauchte, wie sehr braucht wohl auch die Frau den Dank ihres Mannes? Und wissend, das klingt zwar gut, aber es ist grottenfalsch. Warum schätzt Jesus den Menschen, der von den 10 Aussätzigen, die er geheilt hatte, der hat gesagt, geht, wascht euch und geht und zeigt euch den Priestern und nur einer kommt zurück und dankt. Und Jesus sagt, waren es euch nicht 10? Warum schätzt Jesus, dass dieser kommt zurück? Um seinetwillen? Nein. Da ist einer, der hat von den Bedürfnissen Gottes genommen, er ist gestillt worden und er gibt jetzt weiter. Die anderen nehmen und halten das Geschenk für sich. Sie kommen nicht, um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen oder um es weiterzugeben. Sie halten es für selbstverständlich. Und Jesus schätzt die Haltung dieses Mannes, weil er hat es verstanden. Er ist nicht nur körperlich gesund geworden, er ist auch in seinem Geist geheilt worden. Das schätzt Jesus. Deshalb ist er glücklich, dass dieser Mann zurückkommt. Aber nicht, weil Jesus heilte, um auf einen Dank zu warten. Wir haben doch gesehen, dass die Befriedigung nicht durch andere gestillt werden kann. Jesus hat sich gefreut, dass dieser Mann im Herzen gesund geworden ist. Nicht nur an seinem Leibe. Die Freude über die Gesundheit war nicht so groß, dass er vergaß, dass er ja von irgendwo genommen hat, damit er gesund geworden ist. Und er kommt und sein Herz ist geheilt. Braucht eine Frau den Lob ihres Mannes, wenn sie gut gekocht hat? Das ist eine sehr schwierige Frage, wenn man das Gesetz nicht kennt. Weil man könnte ja sagen, ja, ist doch schön. Ja, aber wie schön wäre es, wenn der Mann Gott loben würde für seine Frau und sagen, ich sage dir Dank, Herr, für den Dienst meiner Frau, weil ich sehe darin die Befriedigung des Bedürfnisses. Sie macht sich glücklich dadurch. Würden wir die Taten anderer schätzen, weil sie aus Gott getan ist, würden wir nicht den Menschen, der sie tut, loben. Deshalb sagt Jesus nicht, die Menschen werden euch loben, wenn sie eure guten Taten sehen. Nein, sie werden Gott loben. Wem hat dieser Aussätzige gedankt? Er hat doch Gott gedankt. Die Menschen, wenn sie von uns trinken, das Bedürfnis der Liebe Gottes, was wir ihnen nahe bringen, dann werden sie nicht uns loben, nicht unseren Dienst hervorheben, sondern sie werden sagen, was ihr tut, das tut ihr aus Gott. Wollen wir diesem Vorbild nachfolgen oder wollen wir bleiben, wie wir sind? Ja, wir haben einen Eifer. Die Juden hatten Eifer. Und viele gläubige Menschen und Christen haben Eifer. Aber sie haben einen falschen Eifer. Einen Eifer, der dem Menschen sich aufdrängt, der nicht weiß, wie bringt man ihm denn das Wasser des Lebens? Oh, wenn Gott doch mehr Menschen hätte, die wüssten, wie es geht. Die nicht nur die guten Absichten haben, sondern die auch den Weg kennen, wie die Bedürfnisse befriedigt werden, die das Gesetz des Lebens wissen und sich nach dem Gesetz orientieren. Möchtest du Jesus nachfolgen in seinem Dienst? Möchtest du wissen, wie du das Bedürfnis eines Menschen begegnest, wie du kommst, wie du das Wasser des Lebens ihm nahe bringst, damit er es trinken kann und gesund werden kann. Mögen wir das verstehen und es durch Gottes Hilfe umsetzen und damit einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Amen.